Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es gibt einen berühmten Song von Bruce Springsteen, Nebraska, Titelstück des gleichnamigen Albums. Und das ist, wenn man mal genau hinhört auf den Text, eigentlich ein ziemlich schwer erträgliches Stück. In diesem Song, da erzählt ein Serienmörder lakonisch, empathiefrei von seinen Taten, dass er ein bisschen Spaß dran hatte. Und als am Ende die Jury fragt, warum er all diese Menschen umgebracht hat, da antwortet er teilnahmslos: I guess there's just a meanness in this world. Also frei übersetzt, es gibt halt so etwas wie Bösartigkeit in der Welt. Warum werden Menschen gewalttätig? Damit haben sich Generationen an Künstlerinnen und Künstlern genauso auseinandergesetzt wie die Wissenschaft. Eine neue Studie hat jetzt einen Zusammenhang untersucht, der eigentlich naheliegend ist, der aber interessanterweise bislang empirisch wenig untersucht ist. Die emotionale Vernachlässigung im Kindesalter. Und die zentrale Aussage der empirischen Arbeit, emotionale Vernachlässigung, strafende, kontrollierende Eltern, das führt zu Persönlichkeitseigenschaften, die wiederum mit erhöhter Gewaltbereitschaft zusammenhängen. Mitarbeiter dieser Studie ist der Soziologe Alexander Jendl von der Uni Leipzig und wissenschaftlicher Mitarbeiter im standortübergreifenden Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und Alexander Jendl ist in der Leitung. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, hallo.
Ich habe schon angedeutet, emotionale Vernachlässigung, das befördert bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, und zwar eben die Merkmale, die man in der Psychologie, wenn ich es richtig verstehe, unter dem Begriff dunkle Triade zusammenfasst. Erklären Sie mal ganz kurz, was sind das für Merkmale?
Ja, das sind drei Merkmale. Das eine ist, also es ist Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Narzissmus, das kennen wohl die meisten. Da geht es jetzt in diesem Fall vor allem darum, dass jemand sehr stark darauf erpicht ist, Bewunderung und Anerkennung von anderen zu bekommen. Machiavellismus ist quasi ein manipulatives Verhalten, das quasi dem Eigennutz dient. Und Psychopathie ist quasi nochmal so eine Steigerung. Da geht es dann vor allem um Rücksichtslosigkeit, Impulsivität und mangelnde Empathie.
Und warum hängen die tatsächlich mit Gewaltbereitschaft zusammen?
Naja, das erklärt sich ja so eigentlich auch so ein bisschen aus diesen Merkmalen selbst. Das hat was damit zu tun, dass jemand Personen, die hohe Werte auf dieser dunklen Triade haben, halt mit allen Mitteln ihre eigenen Interessen durchbringen wollen, dann auch mit Gewalt. Und hinzu kommt halt dieses mangelnde Mitgefühl und die Empathielosigkeit, die dazu führt, dass Menschen zum Beispiel dehumanisiert werden und nur noch als Objekte wahrgenommen wird. Und da sind dann Personen, die dazu neigen, bereit, auch Gewalt anzuwenden.
Sie sind Soziologe. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie sind Sie da genau zu Ihren Ergebnissen gekommen? Wie erkennen Sie, also ist ja ein statistischer Zusammenhang, aber wie erkennen Sie eben diesen statistischen Zusammenhang zwischen der Elternhausgeschichte und eben diesen Persönlichkeitsmerkmalen und dann eben im weiteren Schritt dem Hang zur Gewalt?
Ja, also in diesem Fall ist das eine Jugendstudie, die wir in den Jahren 2017, 2018 durchgeführt haben. Und da haben wir Jugendliche in Leipzig, also Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, befragt. Das waren insgesamt über 1300 Schülerinnen und Schüler, und fragen dann einfach ab, also einmal zu ihrer Gewaltbereitschaft, Gewaltbefürwortung, aber auch, ob sie selber Gewalt anwenden. Und dann fragen wir deren Persönlichkeitseigenschaften ab. Also in diesem Fall war das halt die dunkle Triade, Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Und dann fragen wir auch noch zu ihren Erziehungserfahrungen. Also ob die Eltern sie häufig bestraft haben, ob sie vernachlässigt wurden, indem sie zum Beispiel nicht getröstet wurden, ob mit ihnen geschmust wurde, aber auch, ob sie körperlich bestraft wurden und so weiter und so fort. Und dann können wir dann hinterher das statistisch analysieren und diese Zusammenhänge berechnen. In diesem Fall war das sogar sehr komplex, also ein Strukturgleichungsmodell, da berechnet man dann quasi diesen ganzen Pfad von schlechten Erziehungserfahrungen, dunkler Triade und dann Gewaltbefürwortung.
Bei Ihnen heißt es da, dass eben diese ausgemachten Persönlichkeitsmerkmale, die seien potenzielle Erklärungsfaktoren für erstarkende autoritäre Dynamiken in einer Gesellschaft. Das müssen Sie erläutern. Inwiefern sind eben bestimmte Persönlichkeitsmerkmale Demokratie oder vielleicht auch gesellschaftszersetzend?
Ja, gerne. Also diese These ist ja nicht neu, die haben nicht wir aufgestellt, sondern die geistert ja schon seit, ja, man kann eigentlich fast sagen, seit 100 Jahren herum. Insbesondere berühmt geworden sind damit Theodor Adorno und seine Mitarbeiterin, die zur Theorie der autoritären Persönlichkeit geforscht haben. Und die haben damals schon gesagt, beziehungsweise auch festgestellt, dass Menschen, die in der Familie autoritären Zwängen unterworfen sind, das war vor allem in der Weimarer Zeit dann auch wirklich physische Gewalt, aber auch ein kühler, dominierender Vater, dass diese Menschen stärker zu Autoritarismus neigen. Das heißt, anstatt gegen die Eltern zu rebellieren, rebellieren sie eigentlich gegen Fremde, gegen Minderheiten und so weiter und so fort. Das heißt, diese These ist eigentlich sehr, sehr alt und auch gar nicht unbedingt so neu, aber man braucht halt natürlich immer Daten, um so etwas zu belegen. Und ja, die haben damals festgestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Autoritarismus und antidemokratischen Einstellungen, und ihre Ursache sahen die Forscherinnen, die sozialpsychologisch Forschenden, vor allem in den familiären Strukturen, ungünstigen familiären Strukturen.
Hm. Aber das Problem ist ja ein bisschen, dass das Forschung ist, die ja zum Teil Jahrzehnte alt ist, und dass man das offensichtlich bislang für unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert gar nicht als Problem in dem Ausmaß identifiziert hat, richtig?
Naja, es gibt schon viele, die das als Problem identifiziert haben, und natürlich gibt es auch Prävention, die das in den Blick hat, aber es ist nicht keine vorherrschende These, sondern es wird auf Gewalt eigentlich immer nur reagiert, wenn es halt schon brennt. Das heißt, immer dann, wenn wir mehr Geld für innere Sicherheit fordern, mehr Polizei, mehr Überwachung und so weiter und so fort. Ich will gar nicht sagen, dass das immer falsch ist, weil, ne, wenn es brennt, muss man ja halt irgendwie etwas tun. Oder halt wie jetzt auch im Krieg, Angriffskrieg der Russlands gegen die Ukraine, ist man sehr schnell dabei, Geld bereitzustellen, aber eigentlich müsste mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch viel mehr Geld in die Gewaltprävention investiert werden. Und das wird natürlich vernachlässigt. Diese Erklärung ist vielen Menschen zu simpel. Oder wir erinnern uns ja noch an Gerhard Schröder, der das Familienministerium als Gedönsministerium abgetan hat. Aber auch das gehört eigentlich zu so etwas wie dem, was wir da eigentlich erforschen, nämlich eine Vernachlässigung dieses Bereichs der Kindheit und der Jugend, die halt sehr wichtig ist für die Sozialisation und auch die politische Sozialisation.
Und ist da nicht auch das Problem oder ein Problem, was wir im Prinzip in der Pandemie ganz gut beobachten konnten, Bildung, in dem Fall vielleicht auch frühkindliche Bildung, also Kitas, Tagespflege und so weiter, kann ja manches davon auffangen. Das alles hat ja wenig bis keine Lobby in unserer Gesellschaft.
Ja, leider nicht. Das Thema interessiert nicht so viele Politikerinnen und Politiker, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr traurig, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir die Probleme der Menschheit in den Griff bekommen wollen, das ist akut natürlich der Klimawandel. Das andere ist die Grausamkeit auf dieser Welt. Und wenn wir das in den Griff bekommen wollen, wenn wir wirklich wollen, dass es keine Kriege gibt, dass es keinen Terrorismus gibt, das ist natürlich eine Utopie, aber da müssen wir ganz dringend dieses Problem der Grausamkeit, der Vernachlässigung von Kindern in den Griff bekommen.
Sie leiten Implikationen aus Ihrer Studie ab. Sie haben es zum Teil auch schon angedeutet. Präventionsprojekte zum Beispiel. Was fordern Sie oder was sind Möglichkeiten, um dieses Problem anzugehen?
Ja, also wir sind natürlich keine Politikerinnen und deswegen sind unsere Handlungsempfehlungen auch nicht ganz, ganz konkret. Das müssen dann natürlich immer diejenigen in Bewegung setzen, die politisch etwas zu sagen haben. Aber wir fordern erstmal, dass man überhaupt das anerkennt als ein Problem, was man angehen muss. Und natürlich fordern wir, dass mehr investiert wird in die Präventionsarbeit. Diese Projekte sind oft nur sehr kurzfristig angelegt. Das gibt's ja alles, aber sie sind unterfinanziert, sie sind nicht längerfristig angelegt. Das muss ja eigentlich ein Dauerprojekt sein. Also beim Militär ist irgendwie allen klar, das brauchen wir irgendwie immer. Aber bei dem Thema sind sich da gar nicht alle so einig. Wahrscheinlich kann man auch nicht so gut Politik damit machen, weil das, wie gesagt, keine vorherrschende These ist. Wir fordern auf jeden Fall, dass man dieses Problem anerkennt und dass es mehr investiert wird in Präventionsprogramme, die es ja gibt. Es gibt zum Beispiel so Empathietrainings in Schulen, die erfolgreich sind, zum Beispiel in der Bekämpfung von Rechtsextremismus. Das Ganze ist ja sehr stark auf einer emotionalen Ebene. Das heißt, Bildung funktioniert da nicht unbedingt in Form von der Vermittlung reinen Wissens, sondern hier geht es wirklich um Empathie und Mitgefühl. Da sollten wir natürlich alles dafür tun, dass überhaupt die Strukturen dafür da sind in Familien und auch in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen außerhalb der Familie. Aber dann gibt es halt auch noch Interventionen und Präventionsprogramme im etwas späteren Jugendalter, die da auch erfolgreich sind. Da müssen wir viel mehr investieren.
Müssen wir, also Sie sind jetzt kein Bildungswissenschaftler, aber Müssen wir in unserem Bildungssystem oder in unserem Verständnis von Bildung in Deutschland auch ein bisschen weg von diesem reinen Kompetenzdenken? Wir müssen den Kindern Kompetenzen vermitteln für den Arbeitsmarkt?
Ja, das ist ja etwas, was zum Beispiel der Psychiater Renz Polster in seinen Büchern fordert, dass wir halt, wenn es um Kinder geht, immer sehr stark an Leistung denken. Schon im Kindergarten sollen die vorbereitet werden auf die Leistungsgesellschaft, wettbewerbsfähig gemacht werden. Das ist nicht das, was Kinder wollen und auch nicht brauchen. Man sollte viel mehr danach fragen, was für Bedürfnisse haben Kinder denn eigentlich, anstatt sie nur darauf zu drillen, wettbewerbsfähig zu sein. Auch das ist eine Form von Autoritarismus. Und da gibt es auch Stiftungen, ich will jetzt keine Namen nennen, die immer wieder fordern, wir brauchen hier noch irgendwie Kindergarten am besten schon, sollen die möglichst irgendwie schon Fremdsprachen erwerben und so weiter und so fort. Und das ist in einer Phase beispielsweise, wo Kinder ja einfach noch lernen müssen, ihre Bedürfnisse zu entdecken und die auch formulieren zu können, nicht das Richtige in dem Alter. Und da sollten wir viel empathischer vorgehen und einfach auch mal ein bisschen mehr darauf achten, was wollen Kinder eigentlich.
Gewaltbereitschaft als Folge emotionaler Vernachlässigung, das war der Leipziger Soziologe Alexander Jendl vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet.